Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Roman, in dem viel Türkisch gesprochen wird, auch beim Titel Ru, handelt es sich nicht um das deutsche Wort. Ru heißt Seele, Geist, und zwei Seelen wohnen auch in der Brust von Cemal, der Hauptfigur, ein deutsch-türkischer Lehrer. Erdacht hat sich ihn die Schriftstellerin Shehnaz Dost. Es ist ihr erster Roman und seien wir gespannt, was sie uns über Ru erzählt. Shehnaz Dost ist zu Gast bei uns. Und damit herzlich willkommen allerseits zur Lesart. Jetzt ist uns Shehnaz Dost zugeschaltet aus Köln, wo die Schriftstellerin lebt. Für ihre Prosa ist sie schon mehrfach ausgezeichnet worden. Sie hat Texte in Magazinen und Zeitschriften veröffentlicht. Jetzt gibt es einen ersten Roman von ihr. Ru heißt er. Guten Tag, Frau Dost.
Guten Morgen.
Erstmal habe ich ihren Romantitel deutsch gelesen, also Ru wie Ruhe, bis ich dann begriffen habe, dass es ein türkisches Wort ist. Und tatsächlich heißt Ru etwas ganz anderes, nämlich Seele, Geist, Spiritualität. Was für einen ersten Akzent wollten Sie ersetzen mit diesem Wort Ru?
Ich denke, die Ruhe und die Seele sind gar nicht so weit voneinander entfernt, mitunter. Und natürlich wollte ich genau damit spielen, dass im Grunde genommen aus so unterschiedlichen Richtungen doch eine Hinführung auf ein und dasselbe geschehen kann. Und damit geht für mich auch einher, dass ein und dasselbe Wort an dieser Stelle auch unterschiedlich ausgesprochen wird, also aus unterschiedlichen Richtungen der Sprache. Insofern würde ich sagen, ist es auch etwas, was sich durch den gesamten Roman zieht, als roter Faden und ja, vielleicht schon von Anfang an eine Setzung sein sollte dafür, wie dieser Text dann auch im Schreiben sich entwickeln sollte, weil tatsächlich der Titel wahrscheinlich schon vor den Figuren da war.
Cemal ist Ihre männliche Hauptfigur, um die 30, türkische Abstammung, ein Lehrer in Deutschland. Stellen Sie uns noch mal kurz vor, Frau Dost, was ist da für ein Typ, für ein Temperament?
Ich würde sagen, Cemal hat ein Gemüt, das äußerlich vielleicht ruhig wirkt, innerlich das aber ganz und gar nicht ist. Er ist jemand, der gerne Ordnung haben möchte. Das heißt, sein sehr kompliziertes Innenleben möchte er eigentlich immer in eine geordnete Form bringen. Und das ist natürlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Und das treibt ihn sehr stark um und wird natürlich dadurch erschwert, dass er ja auch sich in einem Außen bewegen muss. Nicht alles ist sein Innenleben. Natürlich gibt es auch reale soziale Kontexte und Verpflichtungen. Cemal ist Grundschullehrer, er ist geschieden, er ist Vater einer Tochter, er ist in einer Beziehung mit Georg. All diese Sachen spielen sich auf eine Art im Außen ab, wirken aber natürlich auch in sein Inneres, in sein Seelenleben ein, bedingen sich auch gegenseitig. Und das stürzt Cemal immer wieder in Verwirrung.
Und Cemal wird zudem nachts in seinen Träumen heimgesucht, anders kann man es fast schon nicht sagen, von seiner türkischen Ur-Urgroßmutter, nämlich Süveyde, deren Perspektive er dann auch einnimmt. Wer ist denn diese Urgroßmutter und was hat es mit diesen Träumen auf sich?
Ja, ich finde Heimsuchung ist ein sehr treffendes Wort. Süveyde ist eine ja, fast schon Persönlichkeit, könnte man vielleicht sagen. Also wie so eine Art Legende in Cemals Familie, aber eben eine Person, die Cemal selbst nie kennengelernt hat. Sie ist eine Woche, bevor er zur Welt kam, im Haus gestorben, in dem er geboren wurde. Und es gibt in Cemals Familie ein Narrativ von Wiedergeburt. Man glaubt an Wiedergeburt und Süveyde konnte sich an ein früheres Leben erinnern. Das heißt, unweigerlich ist das etwas, womit Cemal aufgewachsen ist, was sich in ihn eingeschrieben hat, worüber er aber vielleicht nie viel nachgedacht hat. Nun kommen aber diese Träume, die vielleicht in einem Moment als eine Art Realitätsflucht aufgefasst werden können, weil Süveyde ihn in ihre eigene Welt mitnimmt. Gleichzeitig gibt sie ihm ein Versprechen. Sie sagt, ich werde dir alles zeigen. Und was sich hinter alles, hinter diesem alles verbirgt, muss natürlich auch bedeuten, dass das vielleicht nicht nur die schönen Dinge sind. Und dass da eben auch Brüche in Svedes Lebensgeschichte sind, die sie ihm nicht verheimlichen wird.
Cemal, der ist ja getrennt von seinen Eltern in einem arabischen Dorf in der Südtürkei bei seinen Großeltern aufgewachsen. Seine Eltern haben ihn dort gelassen und sind schon mal vorgegangen nach Deutschland sozusagen, wo sie als ja, sogenannte Gastarbeiter hin sind. Cemal ist sozusagen erst nach Deutschland gekommen, als er 8 Jahre alt war. Was ist das für so ein biografischer Fall, den Sie hier sozusagen schildern? Könnte man sagen, dass er exemplarisch auch für viele Biografien von Gastarbeiterkindern aus dieser Generation steht?
Es ist auf jeden Fall ein Fall, der häufig genug aufgetaucht ist, dass es dafür eine Begrifflichkeit gibt. Cemal war ein sogenanntes Kofferkind. Und gleichzeitig ist es eben eine von sehr vielen Realitäten der Diaspora.
Und da sind wir auch schon beim ganz zentralen Thema Ihres Romans, Cenas Dost, die Zerrissenheit Ihrer Figur, die also einerseits deutsch sozialisiert ist in der Türkei, aber auch arabisch geprägt wiederum aufgewachsen ist. Und dann kommt auch in den Träumen ja immer noch diese Vergangenheit oder diese Vorvergangenheit, die er ja gar nicht mehr kannte, dazu. Was sind das für Kräfte, die da in Cemal am Werk sind, die er dann ja auch irgendwann nicht mehr unterdrücken kann in seinem sozialen Leben in Deutschland?
Es ist so, dass es für mich aus erzählerischer Sicht ist es für mich sehr spannend, mir soziale Systeme an sich anzugucken. Eine Geschichte kann für mich ohne soziale Strukturen, ohne die Betrachtung gesellschaftlicher Themenkomplexe nicht funktionieren. Und das habe ich versucht, in diese Figur Cemal auch hineinzugeben. Und das sind auch, also diese Kräfte, diese inneren Kräfte, die Sie gerade beschrieben haben, sind eigentlich diese Einflüsse von außen, wenn man so möchte. Es sind im Grunde genommen verschiedene ja, soziale Systeme, die sich überlappen, nebeneinander stehen und ineinander greifen. So ist es ja vielleicht einerseits natürlich diese mehrsprachige Prägung, aber viel entscheidender ist natürlich auch das Existieren, das sich Bewegen in einem öffentlichen Raum, in einem Kollektiv, das vielleicht nicht immer die Möglichkeiten bietet, auf das Individuum selber zu gucken, dem Individuum selber Raum zu geben. Und ich denke, das ist ein sehr großer Bruch, mit dem Cemal zu kämpfen hat.
Sie machen das formal auch, Frau Dost, indem Sie ganz viel oder an vielen etlichen Stellen sozusagen türkische Sätze, türkische Worte einflechten, die Sie zum größten Teil auch übersetzen natürlich. Aber das erschien mir auch als so eine klare Setzung, auch von Ihnen, also sozusagen die Originalsprache einzuflechten, Ihr Roman. Also Cemal hat natürlich eine andere Muttersprache als die Deutsche und das sollten wir Leser auch erleben, ja?
Ich weiß nicht, ob ich so sehr von Muttersprache oder Erstsprache hier ausgehen würde, weil es mir mehr um Sprache an sich ging. Das ist für mich eine Rückkopplung auch auf den Titel, auf Ruh oder eben auch Ruh, je nachdem, wie man es lesen möchte. Ging es mir sehr stark darum, Sprache an sich, nicht die türkische Sprache oder die deutsche Sprache, irgendeine Sprache, sondern Sprache an sich, als Akteurin in diesem Text hervortreten zu lassen. Deswegen folgt diese Fragestellung, wer spricht in welcher Sprache in diesem Text? Was ist in welcher Sprache zu lesen? Was ist auf Deutsch? Was ist auf Türkisch? Was wird übersetzt? Was wird direkt übersetzt? Was wird aus dem Kontext deutlich? Das folgt einer bestimmten inneren Textlogik.
Und ganz zentral in Cemals Leben ist auch der Anadolu Rock, die türkische Rockmusik, die er in Deutschland im türkischen Supermarkt haufenweise kauft, so als Kassetten noch, als Jugendlicher. Was löst die in ihm aus? Inwiefern kann er sich hier so sehr damit identifizieren? Ist das sozusagen auch ja ein kulturelles Aufstampfen? Das ist meine Musik, das ist auch meine Herkunft?
Das würde ich nicht so sagen. Cemal ist an sich audiophil. Und er er saugt eigentlich wie ein Schwamm alles auf, was ihm so an musikalischen Einflüssen begegnet. Und das ist so, ja, vielleicht auch so in diesen feinen Tönen eine Verbindung auch zu Suede, weil beide ein sehr starkes akustisches Gedächtnis haben. Insofern geht es, glaube ich, eher darum, was Musik an sich mit dieser Figur macht, als die Frage, wo die Musik jetzt herkommt.
Ich habe Ihren Roman so gern gelesen, Frau Dost, weil er zum einen so konkret war, auch in Cemals Gradlinigkeit, wenn es um Rassismus und Fremdzuschreibung geht, um seine Position auch als Lehrer, dann eben auch mit seiner Tochter oder mit seinem Freund, von dem er sich dann irgendwann abwendet. Und zugleich ist da so eine Poesie in dem Text, gerade auch durch die Suede-Passagen, dass es so eine ganz wunderbare Anmut in ihrem Stil auch ist. Es ist ihr erster Roman. Ich war so verblüfft. Das klingt irgendwie so, also schon so ausgereift. Wie haben Sie sich hier selbst gefühlt beim Schreiben?
Das Schreiben eines Romans ist ein sehr langer Prozess. Insofern bietet diese Dauer viele Möglichkeiten für ein Spektrum von Gefühlen. Ich denke, es war mir sehr wichtig, mit diesem Innenleben zu arbeiten, mit dem Innenleben der Figuren, weil es mir eben auch sehr viel darum ging, in Rückkopplung auf diese Frage nach Sprache als Akteurin auch die Frage nach der Sprachlosigkeit aufzumachen. Sprachlosigkeit ist halt ein Teil von Sprache. Das heißt, ich musste mich sehr stark dem Innenleben dieser Figuren zuwenden. Und das habe ich dann tatsächlich als Freiheit begriffen, in eine ja auch träumerischere Sprache abgleiten zu können. Und das war mitunter sehr schön. Mitunter ist es aber natürlich auch wichtig, die Leserinnenschaft dann auch nicht darin zu verlieren und eben auch immer wieder Marker zu setzen, die einen da auch wieder rausholen können.
Mich haben Sie nicht verloren, Frau Dost, mich haben Sie gewonnen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und Ruh, der Roman von Shenaz Dost, ist im Echo Verlag veröffentlicht mit 272 Seiten für 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Jenisa Selimovic. Also das Letzte, was ich vor kurzem erinnert habe, ist The Cruel Prince von Holly Black. Und da geht es halt um Elfenwesen, Feenwesen, Fantasy. Ja, eine Sterbliche, also ein Mensch, lebt unter den Elfen. Und dann wird sie halt ein bisschen verwickelt in die neue Krönung und wie sie sich halt zurechtfindet mit den ganzen anderen Feenwesen und ihr Kampf halt und ihr Überleben unter denen. Die sind auch ein bisschen grausam, aber das war interessant, das hat einen festgehalten. Es hat auch eine schöne Weltbildung gegeben, also Worldbuilding. Die Spannung zwischen den Hauptcharakteren, weil es ist ja so Enemies to Lovers, was ich auch sehr gern mag. Und es war auch recht gute Spannung und das Ende war auch halt offen gelassen und Interesse für den zweiten Band geschaffen.
Aus Wien kamen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und zum schönen Schluss noch dieser Tipp von Jenisa Selimovic. The Cruel Prince, auf Deutsch heißt der Roman Elfenkrone. Das ist der erste Teil der dreibändigen Fantasy-Saga der US-Autorin Holly Black. Im CBT-Verlag ist die deutsche Übersetzung erschienen. Im Taschenbuch mit 448 Seiten für 11 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da bin ich jetzt hochgespannt, wie immer, wenn ein neues Buch von Sascha Stanisic ansteht, dem wohl erfolgreichsten migrantischen Autor, könnte man ihn nennen. Als Kind Kriegsflüchtling aus Bosnien in Deutschland wurde er zu einem literarischen Wunderkind mit fantastischen, beständig preisgekrönten Romanen und Erzählungen hat er sich etabliert. Inzwischen ist er schon Mitte 40 und jetzt gibt es dieses neue Buch, dessen Titel man aber ganz langsam und sorgfältig vorlesen muss, ziemlich lang, Achtung, möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Das ist mal ein Satz. Jörg Plath aus der Lesart-Redaktion ist im Studio. Hallo Jörg. Was ist denn das für ein Buch mit solch einer epischen Überschrift?
Ja, fast schon eine kleine Geschichte. Ne?
Ja.
Ich weiß auch nicht, das ist eine Geschichtensammlung, das ist ein Künstlerroman, das ist ein Wie-wurde-ich-Künstler-Roman, das ist ein Jugendbuch, ein All-Age, ein Erwachsenenbuch. Jedenfalls ein Füllhorn von Geschichten, verbunden durch eine Idee. Es müsste nämlich, heißt die Idee, eine Geschichte geben, mit der man sich in die Zukunft beamt und dann sich entscheiden kann, ja, bitte einloggen, die nehme ich, die Zukunft, oder eben nicht. Und Fatih, einer aus dieser kleinen Freundesgruppe, die da im Zentrum steht und am Anfang des Buches miteinander spielt, alles Einwandererkinder in der Pubertät und in einer unbefriedigenden Realität mit eben solchen Aussichten, der hat die Idee zu so einer Maschine. Und weil er gut in Bio ist, ahnt er auch schon, wie dieser Anproberaum, heißt es dann, Anproberaum der Zukunft zu bauen wäre.
Fatih, sagst du, es gibt auch einen Sascha irgendwie in diese Freundschaft. Was ist denn das für eine Truppe? Gehört die Witwe auch dazu?
Nee, die Witwe gehört nicht dazu. Das sind eben wirklich zum Teil sehr einzeln stehende, dastehende Geschichten. Die Witwe heißt Gisela, die ist einsam, die hat mit der Gießkanne eben auch einen Wunsch an die Zukunft. Zunächst findet sich jemand, der auch ihre Gießkannensprache lesen kann. Da sind dann plötzlich nämlich sehr viele Gießkannen auf dem Grab, das sie besucht. Ein Landesmeister im Stullenschmieren nämlich. Dann gibt es noch einen Juristen, Gregor Horvath, der wünscht sich nicht mehr von seinem Sohn bei Memory besiegt zu werden, weshalb er das Spiel in die Tonne treten will. Er weiß noch nicht, in welche, Recycling oder Restmüll. Und steht da ewig. Dann gibt es eine Putzfrau, das ist die Mutter von Fatih, Dilek Imamoglu. Und die wünscht sich, dass ihr Leben ganz anders verlaufen wäre, jedenfalls an einem Tag. Das wäre dann entscheidend gewesen für ihr weiteres Leben. Und es gibt eben die Einwandererkinder, die hätten auch so ein paar Ideen, zumal wenn sie mal wieder von der Polizei kontrolliert werden. Das ist dieses Racial Profiling, was auch dort eine Rolle spielt. Wobei ihre Schlagfertigkeit wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Da kommt eine ältere Dame vorbei bei den vier Leuten und fragt dann eben, was denn die zwei angestellt hätten. Bevor die zwei kontrollierenden Polizisten antworten können, antworten die zwei Jugendlichen und sagen mit Blick auf die Uniform, bisher noch nichts. Also haben sie angestellt, haben uns nur gefilzt und leisten uns jetzt noch ein bisschen Gesellschaft. Also es ist eine heitere Stimmung in dem Buch.
Nochmal zu dieser Idee mit der Zukunftsmaschine. Wie wird das denn im Buch entwickelt, mit dem Anproberaum?
Ja, Fatih hat eben diese Idee beim Spiel. Die schmeißen Steine in die Luft und versuchen, diese Steine dann wieder zu treffen. Und Fatih stellt sich dann vor, dass er tatsächlich als Forscher die Geschichte, die Maschine baut und auch von Angela Merkel dann um etwas gebeten wird, um etwas Ruhe und Schweigen noch gebeten wird. Also auch eine Variante der erhofften Zukunft. Die Witwe Gisela, die hat auch so eine Geschichte mit dieser Zukunft. Die macht es sich dann, ich erzähle das nicht genau, sondern nur das, was rauskommt, in den Armen eines gewöhnungsbedürftig riechenden Braunbären gemütlich. Der Landesmeister im Stullenschmieren ist also abgeschmiert. Gregor Horvath zinkt die Memory-Karten und gewinnt gegen seinen Sohn endlich und schafft es dann auch noch, einen Schar von Möwen in eine abfahrende Straßenbahn zu buxieren mit seinem Sohn. Und die vier Einwandererkinder erleben, wie ein Nazi-Panzer vom Briefträger zugestellt wird und losrattert zur Katzenrettungsmission, eine Katze auf dem Bein. Dilek erlebt dann auch noch einen alternativen Tag ihres Lebens, eine glückliche Variante.
Und ein Nirvana-T-Shirt, habe ich gelesen, soll auch eine Rolle spielen. Also die Band, ja, Kurt Cobains Band.
Ja, dieses Nirvana-T-Shirt, das verwirrt Heinrich Heine auf Helgoland. Dahin gelangen wir nämlich auch. Das ist nämlich wirklich, wie ich eben schon habe versucht anzudeuten, wahnsinnig wild und fantastisch herbeifantasiert, diese möglichen Zukünfte. Und eine Zukunft ist aber eben nicht ausfantasiert. Das ist sozusagen das Leben von Sascha oder ein Begebnis. Der hat zu Anfang nämlich geflunkert, dass er vor seinen Freunden, dass er nach Helgoland im Sommer fährt mit seiner Mutter. Und der ist da gar nicht hingefahren, er ist zu Hause geblieben. Er sitzt im Wald mit einem Buch, mit Büchern. Er liest und er schreibt. Unter anderem gibt es ein Buch von Heinrich Heine, das hat ihm der Deutschlehrer gegeben, denn er hat geglaubt, ach, der Emigrant, der damals mit der Sehnsucht nach Freiheit und einer besseren Zukunft emigrieren musste nach Frankreich, der hat einige Ähnlichkeiten mit diesem Sascha, dem Einwandererkind aus Bosnien. Und das ist auch so. Und deswegen begibt sich dann Sascha eben mit Heinrich Heine nach Helgoland und verwirrt ihn mit seinem Nirvana-T-Shirt.
Es hört sich nach einem herrlichen literarischen Spiel an. Danke, Jörg Plath. Über das neue Buch von Sascha Stanisic, Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Nochmal der ganze Titel. Jetzt bei Luchterhand erschien mit 256 Seiten. Pardon, für 24 Euro. Mehr dazu wie immer im Netz auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Die Leser dem Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt eine mutige Brandenburger Buchhändlerin kennenlernen, die im Landkreis Elbe-Elster nicht nur ihr Geschäft betreibt, sondern sich auch engagiert für Demokratie gegen rechtsradikalen Hass und Rassismus und dafür vielfach angefeindet wird. Stefanie Kammer heißt sie und David Siebert hat sie besucht.
Herzberg im Südosten Brandenburgs, idyllisch gelegen zwischen endlosen Kieferwäldern und Kornfeldern mit roten Mohnblumen. Mit frisch renoviertem historischen Stadtkern und herausgeputztem Marktplatz strahlt die 8000-Seelen-Gemeinde Optimismus aus. Das war nicht immer so, meint Stefanie Kammer, 46 Jahre alt. Die Herzbergerin studierte bis 2003 Amerikanistik und Ethnologie in Berlin. Dann kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück, der Liebe wegen. Damals lag die Arbeitslosenquote in der Region noch bei 25%.
Und das war eben ein Zeitpunkt, zu dem Rückkehr überhaupt kein Thema war für junge Menschen hier. Also wer zurückgekommen ist, den hielt man grundsätzlich für total bescheuert. Das kann man nicht anders sagen.
Trotzdem eröffnete Kammer 2004 einen Buchladen in Herzberg.
Sehr klein, sehr überschaubar.
Sie betreibt auch einen kleinen Verlag. Dort erscheint zum Beispiel der Herzberger Heimatkalender, in dem Kammer unter anderem darüber schreibt, dass Migration schon seit Jahrhunderten die Region prägt.
Dass wir tschechische Einflüsse, hier haben wir polnische Einflüsse. Teilweise haben wir hier holländische Einwanderer gehabt und wir haben davon profitiert. Und wenn wir jetzt glauben, dass es mal anders war, nur weil uns 40 Jahre lang eine Mauer umgeben hat, dann ist das der totale Quatsch.
Zusammen mit ihrem Ehemann, einem Elektroinstallateur, hat die Mutter von vier Kindern zudem Herzberg unter dem Hakenkreuz verfasst. Die erste umfassende Darstellung über die Nazizeit in der Region. Zur Vorstellung des Buches kamen 2019 über 200 Herzberger Bürger. Im gleichen Jahr wurde die AfD bei den Landtagswahlen im Landkreis Elbe-Elster stärkste Kraft. Beinahe jeder dritte Wähler stimmte für sie. Als Anfang diesen Jahres bundesweit Millionen Menschen gegen Rassismus auf die Straße gingen, habe das Mut gemacht, sagt Kammer. Auch in Herzberg demonstrierten über 400 Bürger gegen rechts.
Das waren viele Menschen aus den kirchlichen Gemeinden. Es waren Neugierige da, es waren Flüchtlinge da, es waren ein paar Leute dabei, die eine Antifa-Flagge geschwungen haben und ansonsten einfach die Herzberger.
Bei der Kundgebung tauchten auch vermeintliche Vertreter der Bauernproteste mit Traktoren auf. Mit einem Hubkonzert und Sprechchören übertönten sie die Redner. Ein großer Sattelschlepper fuhr bedrohlich nah an die Menschenmenge heran.
Mein persönlicher Eindruck als Teilnehmerin war so, dass es gezielt gestört worden ist. Und dann musste diese Veranstaltung, weil einfach auch Spannung in der Luft war und die ganze Atmosphäre zu kochen begann, abgebrochen werden.
Danach gab es massive Einschüchterungsversuche.
Verfolgungsjagden vom Arbeitsort nach Hause. Es sind Menschen aufgetaucht vor dem Privatgrundstück vom Veranstalter, die dort laute rechtsradikale Musik abgespielt haben, die gebrüllt haben. Das sind schon menschliche Signale, die ganz klar darauf abzielen, jemanden einzuschüchtern.
Später sorgten die sogenannten Freunde der Demokratie Elbe-Elster für Unruhe in Herzberg. Das Bündnis hielt mehrere Kundgebungen ab, mit Forderungen wie Bürokratieabbau und Frieden statt Waffenexporte. Als Redner traten sowohl lokale Handwerker auf, als auch prominente Rechte. Zum Beispiel Arne Raue, der AfD-nahe Bürgermeister von Jüterbog, oder Colette Bornkamp-Rink, die Verbindung zur Neonazi-Partei Freie Sachsen hat.
Diese gesamte Hampelbude, ein Haufen von Verbrechern. Und da wir schon mal bei den Heimathassern sind, an die Grünen, wenn ihr euer Ohr ganz langsam auf eine glühende Herdplatte drückt, dann könnt ihr sogar riechen, wie blöd ihr seid.
Dass Bundespolitiker mit Andeutungen mehr oder weniger der Tod gewünscht worden ist, das sind absolute Grenzübertritte, bei denen ich sagen würde, hier geht es so nicht weiter.
Um dem Rechtsruck in ihrer Region etwas entgegenzusetzen, plant die Buchhändlerin im Sommer mehrere Veranstaltungen. Unter anderem mit Sebastian Krumbiegel.
Die finsteren Zeiten sind in dunkel Deutschland lange her. Doch heute sagt hier so mancher wieder gern Heil Hitler.
Der Sänger der Leipziger Band Die Prinzen spielte bereits im Februar in Herzberg vor ausverkauftem Haus. In der ersten Reihe saß damals auch ein Herzberger, der für nörglerische Stammtischtiraden bekannt ist.
Hatte da schon ein gewisses Unbehagen und dann kam er ganz versöhnlich und bat mich darum, dass ich mit seiner Kleinbildkamera ein Foto mache von ihm und Sebastian Krumbiegel. Und es war toll, dass einfach auch das Zwischenmenschliche trotzdem noch funktioniert. Er ist gekommen, er hat sich gefreut, er hat gelächelt und darauf kam es dann an.
Sagt Stefanie Kammer, Buchhändlerin aus Südbrandenburg. Ihre Veranstaltung mit Sebastian Krumbiegel, übrigens mit Live-Musik und Diskussion, findet am kommenden Dienstag, am 11. Juni um 19 Uhr im Drahndorfhof in Schlieben bei Herzberg statt. Und ja, in Sachen Krumbiegel, er war ja auch schon öfter bei uns im Programm und wir haben ihn auch in seiner Autobiografie vorgestellt, Meine Stimme zwischen Haltung und Unterhaltung, die im Berlin Verlag erschienen ist. Eine wirklich lesenswerte Lektüre. Es ist Freitag, der 1. im Juni und damit der Tag, an dem unsere Krimi-Bestenliste neu erscheint, veröffentlicht auf unserer Website. 17 Kritikerinnen und Kritiker stimmen ab und zur Jury gehört auch Sonja Hartl. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
10 Titel sind es jeweils, Sonja. Und wie schon im vorigen Monat sind 7 neue Titel darunter. Jetzt im Juni, da scheint ja ordentlich was los zu sein bei den Neuerscheinungen. Wie kommt denn dieser schnelle Wechsel auf der Liste zustande?
Es hat sich eigentlich schon beim Vorschausichten so ein bisschen abgezeichnet, dass im April und Mai einfach unglaublich viele neue Titel erscheinen. Und zwar sehr viele Bücher von großen Namen, aber auch so Newcomer, von denen man vielleicht schon mal was gehört hatte. Und deswegen lesen wir gerade alle sehr, sehr viel. Und ich bin mal gespannt, ob es im Juli besser wird. Wenn ich allerdings auf meinen Stapel ungelesener Krimis gucke, der da noch liegt, da sind einige vielversprechende Titel bei, die ich bisher noch nicht gelesen habe. Also mal gucken, wie es im Juli wird.
Ich meine, weiterhin auf Platz 1 ist Maroa von Lavi Tida, direkt dahinter aber der höchste Neueinstieg. Platz 2, Waage ist nur von Megan Abbott. Ist das so ein Krimi-Epos wie der erste Platz?
Es ist fast das genaue Gegenteil. Es geht um Cheerleaderinnen in einer US-amerikanischen Kleinstadt und erzählt wird das Ganze von der 16-jährigen Eddie Hanlon und sie erzählt vor allem von ihrer besten Freundin Beth und Beth ist die Kapitänin der Cheerleading-Squad und Beth ist hübsch und sehr beliebt und wie wir es aus Highschool-Serien kennen, sie hat das Sagen, aber sie ist auch sehr gemein und sehr intrigant. Und Eddie ist so ihr Adjutant, ihre rechte Hand. Sie sorgt sich um Beth und kümmert sich auch darum, dass diese Intrigen alles so aufgeht. Aber dann bekommen diese Cheerleaderinnen eine neue Trainerin. Und die durchschaut sofort diese Spielchen, die Beth macht und bringt dieses Machtgefüge durcheinander. Und da beginnt dann so ein intrigantes, manipulatives Spiel mit tödlichem Ausgang. Und das klingt jetzt alles so ganz harmlos. Das ist auch wirklich ganz so verführerisch, leicht schon fast erzählt, sehr gut übersetzt von Karen Gerwig. Aber das ist ein ziemlich hinterhältiger und sehr, sehr fieser Kriminalroman.
Wenn ich dann, Megan Abbott schreibt oft über junge Frauen, voriges Jahr ist erst der Ballett-Thriller Aus der Balance erschienen. Liegt es auch an diesen Themen, die ja im Krimi nicht so oft vorkommen, ne, dass sie in der Jury dann doch auf diese große Begeisterung stößt?
Ja, es liegt an diesen Themen. Sie hat halt Ballett, sie hat jetzt Cheerleading, sie schreibt ganz toll über weibliche Körper und sie zeigt so ein ganz anderes Spannungspotenzial auf, weil wir kennen ja es vor allem, dass weiblichen Körpern schlimme Dinge, insbesondere von männlichen Tätern, zugefügt werden. Aber sie erzählt jetzt davon, welche Grausamkeiten Frauen und Mädchen einander, aber auch sich selbst zufügen. Und man liest hier also wirklich, wie diese Cheerleaderin oder auch diese Balletttänzerin in dem anderen Buch sich dehnen, sich hungern, bis sie auch das Letzte erbrochen haben. Das ist sehr grausam, sehr drastisch zu lesen. Das fühlt man auch beim Lesen fast so mit. Denn Megan Abbott beobachtet auch ganz genau und schreibt sehr, sehr psychologisch präzise. Und sie blickt in Milieus, die man irgendwie kennt, aber nicht aus dieser Perspektive. In Waage es nur geht es zwar in eine Highschool, aber es geht nicht um Football. Es geht auch nicht darum, den Football-Captain zu verführen, sondern es geht um Cheerleading. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, Megan Abbott gilt in den USA schon lange als eine der besten Spannungsautorinnen der Gegenwart und sie wird hierzulande jetzt erst entdeckt. Aus der Balance ist ein sehr aktuelles Buch von ihr gewesen, Waage es nur, ist schon 2012 erschienen, es gibt auch eine Netflix-Serie, aber das merkt man diesem Buch überhaupt gar nicht an, das liest sich immer noch sehr gut, weil sie diese radikalen Perspektivwechsel macht, ganz konsequent aus der 16-Jährigen und zeigt diese Gewalt, die schon in Teenagerleben stecken kann.
Sehr viele bekannte Kriminamen sind auf der Liste. Fred Vargas ist mir noch aufgefallen, auf Platz 3, so ihre deutschsprachigen Fans, sie mussten ja eine Weile auf einen neuen Kriminalroman um den Kommissar Adamsberg warten. Hat sich das denn gelohnt?
Ja, 6 Jahre haben sie gewartet und ich finde, es hat sich gelohnt, weil ich lese Fred Vargas auch sehr gerne. Und Kommissar Adamsberg ermittelt wieder in der Bretagne. Das ist immer sehr schön, da kommt er her. Es geht um einen Serienmörder. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass Fred Vargas ja in den vergangenen Romanen so ein ganzes Team um Adamsberg versammelt hat. Und jedes Teammitglied hat eine Eigenschaft, die ihn sehr prägt, die auch sehr ausgewalzt ist. Aber in die Bretagne nimmt er nur ein kleines Team mit. Das wird dann dadurch ein bisschen intimer, ein bisschen überschaubarer. Und was sie hier wirklich wieder sehr gut macht, ist, dass nichts übertrieben schrullig wird, weil sie immer wieder viel Bodenhaftung reinbringt durch so polizeiliche Abläufe. Also Zeugen müssen nochmal befragt werden. Wenn man einen Hubschrauber haben will, muss man eine Anfrage stellen. Und sie verankert diese Geschichte auch, in der es alle skurrilen Elemente von Vargas gibt, fest in der Gegenwart. Es ist Sommer in der Bretagne, es ist zu heiß, alles ist zu trocken. Es gibt so eine geheime Gruppe, die erinnern an Corona-Schwurbler. Und dadurch, dass es in einem Dorf spielt, gibt es auch so eine überschaubare Gruppe Verdächtiger. Und ich musste da unweigerlich mitraten, wer es denn nun sein könnte.
Sonja, unbedingt fragen muss ich jetzt aber noch nach Don Winslow. Den liebe ich nämlich so sehr, den US-Amerikaner mit seinen Mafia-Thrillern. Jetzt ist City in Ruins erschienen und auch auf unserer Liste der Abschluss seiner, wie ich finde, grandiosen Trilogie über den Mobster Danny Ryan, der jetzt in Las Vegas darum kämpft, ein ganz legaler Geschäftsmann zu werden. Aber dann wird er natürlich wieder hineingezogen in seine kriminelle Vergangenheit. Don Winslow hat zu meinem Schock angekündigt, und bestimmt fühlen viele Fans ähnlich, dass das jetzt sein letzter Kriminalroman sein soll. Und stattdessen, er will sich jetzt ganz der Politik widmen, wirklich aussteigen aus dem Schriftstellerleben. Er ist ein entschiedener Demokrat und Donald Trump-Gegner. City in Ruins, ist das ein überzeugender Abschluss seiner doch ja wirklich großen Krimi-Karriere?
Ja, ist es. Er hat auch in einem Interview gesagt, er hat 30 Jahre an dieser Trilogie gearbeitet, immer wieder. Und er ist auch selbst in Rhode Island aufgewachsen. Und Rhode Island spielt eine wichtige Rolle in diesem Roman. Das sind seine Themen, die er wieder aufgreift. Und ich finde auch, dieses Buch ist am Anfang und am Ende fast melancholisch. Und erst in der Mitte gibt es dann so diesen brachialen Winslow, wo es auch sehr viel Action gibt. Und diese Geschichte von dem Ausstieg, der dann nicht so gelingt, ist auch sehr typisch für ihn. Und mir hat das Buch wirklich gerade als Abschluss dieser Karriere sehr, sehr gut gefallen. Es gibt dieser ganzen Karriere so was Rundes. Es ist kein Meisterwerk wie Tage der Toten, finde ich. Es ist ein guter Kriminalroman. Wobei ich ja bei diesen Ankündigungen, das ist der letzte Kriminalroman, immer ein bisschen skeptisch bin.
Ist wie bei den Rockstars, ne, die immer die Farewell-Tour genau geben und zwei Jahre später machen sie dann die zweite Farewell-Tour. Vielen Dank, Sonja Hartl aus der Jury unserer Krimi-Bestenliste. Die neue ist jetzt ganz frisch erschienen für Juni, alle Titel, alle Informationen auf deutschlandfunkkultur.de. Und noch ein kleiner Nachfrag, ich habe nämlich vorhin ganz vergessen, Sebastian Krumbiegel, er ist nicht nur nächste Woche um 11. In Brandenburg, sondern ja im Treibhaus Döbeln eine Woche später noch am 18. Juni. Da ist er nämlich dann Gast bei uns zu Studio 9, Einlass 18:30 Uhr, nämlich Deutschlandfunk Kultur on Tour mit Sebastian